Jeremia, der verzagte Prophet. So heißt eine kleine Predigtreihe über die nächsten drei Sonntage, heute eingeschlossen. Und wir wollen uns dem alten alttestamentlichen Buch Jeremia, habe ich Jeremia eben gesagt? Ich hoffe ja. Wir wollen uns dem alttestamentlichen Buch Jeremia zuwenden und einmal schauen, wie Gott in dem Leben Jeremias eingegriffen hat und wie er ihn geführt hat. Und ich glaube, dass man da eine ganze Menge erleben kann und ja für das eigene Leben mitnehmen kann, wie Gott gerade auch uns als Menschen begegnet, wenn wir verzagt sind, vielleicht enttäuscht, vielleicht auch uns von Gott im Stich gelassen fühlen. Und wir wollen uns heute mit dem Thema seiner Berufung, also mit dem ersten Kapitel des Jeremia-Buches beschäftigen. Und ich möchte Ihnen, weil Jeremia jemand ist, dessen ganze Lebensstrecke man sozusagen ein bisschen beobachten kann, möchte ich Sie damit hineinnehmen, so ein wenig zunächst mal aus der Vogelperspektive zu schauen, wie ist sein Leben verlaufen, was hat er für eine Geschichte mit Gott zurückgelegt. Und danach gucken wir uns ein Zwiegespräch an zwischen Gott und Jeremia zu seiner Berufung. Das Gemälde, das Sie hier vorne projiziert sehen, ist von Marc Chagall. Das hat er zu dem Jeremia-Buch gemalt und drückt schon ein bisschen auch diese innere Stimmungen aus, die Jeremia in uns sozusagen in seinem Buch auch hinterlässt. Jeremia ist in Anatot geboren, einige Kilometer von Jerusalem entfernt, und erlebt Gottes Reden zu ihm das erste Mal, als er etwa 16 oder 17 Jahre alt ist. Er weiß um die große Geschichte, die das Volk Gottes, das Volk Israel schon erlebt hat. Und gleichzeitig sieht er um sich herum, wie die Priester der damaligen Zeit, also die religiöse Führungsschicht der damaligen Zeit, in heidnische Praktiken verwickelt ist. Ein anderer Prophet prägt ihn namens Hosea. Jeremia bleibt entgegen dessen, was Gepflogenheit ist, zu seiner Zeit unverheiratet. Das sagt Gott ihm als ein Zeichen für das Volk. Das Zeichen für seine Umgebung heißt darin, es kommt eine Zeit, in der werden die Menschen kinderlos bleiben und die Alten keinen mehr haben, der sie aufnimmt und für sie sorgt. Er muss als Prophet auch Unübliches tun, um darin seine Botschaft zu übermitteln. Zum Beispiel sagt Gott ihm, dass er auf keine Beerdigung gehen darf. Als ein Zeichen an das Volk, eine Warnung, es könnte eine Zeit kommen, wenn das Volk sich nicht ändert, in der man keine Zeit mehr für die Trauer findet, um füreinander und um Menschen zu trauern, die gestorben sind. Die Predigten von Jeremia sind ein Teil einer Reformationsbewegung in Israel, die vom König Josia ausgeht. Als Jeremia 22 Jahre alt ist, finden nämlich die Bediensteten des Königs im Tempel Schriftrollen. Und das ist wie eine Wiederentdeckung des Alten Testamentes, also der ersten Bücher Mose. Und der König selbst liest das, erschrickt darüber und sagt, wir müssen wieder zurückfinden zu dem lebendigen Gott. Diese Reformbewegung, einige dieser Reformatoren werden sich später schützend um Jeremia stellen, als es für ihn um Leben und Tod geht. 23 Jahre lang insgesamt predigt Jeremia, was Gott ihm aufträgt. Er erlebt das Ende dieser Reformbewegung und auch den Aufstieg eines neuen Königs. Als er 35 ist, hält er eine berühmte Rede, seine Tempelrede, und zerbricht dabei einen Krug. Und das bringt ihm nicht nur viele Zuhörer ein, sondern auch nächtlichen Arrest im Stock und ein Tempelredeverbot. Die Ablehnung gegen ihn wächst. Es wird selbst in seinem eigenen Dorf, sagen die Leute, naja, also den Jeremia, so einen unbequemen Mahner, den muss man wohl loswerden. Und dennoch erlebt Jeremia in dieser ganzen Zeit, dass Gott seine Hand über ihm hält, seine Hand über seinem Leben hält. Er predigt weiter durch die Zeiten, zwei, der zwei Eroberungen Jerusalems hindurch und auch durch die ägyptische Gefangenschaft des Volkes. Und dann kurz vor dem babylonischen Einmarsch in Israel verpflichtet er einen Schreiber namens Baruch und diktiert ihm die Reden, die er bis dahin gehalten hat, und diktiert ihm auch schon einen Teil seiner Lebensgeschichte. Er bittet seinen Schreiber, da er selber Tempelredeverbot hat, diese Schriften öffentlich vorzulesen. Der König bekommt das mit und seine Berater. Der König verbrennt eigenhändig dieses wertvolle Schriftstück. In einem Versteck zieht sich Jeremia mit seinem Schreiber zurück und lässt diktiert diese ganzen Reden noch einmal und fügt noch einiges hinzu. Später hören wir nur noch von ihm, dass er entgegen seinem Willen mit jüdischen Auswanderern nach Ägypten gehen muss. Das ist ungefähr im Alter von 60 Jahren. So also mal ein Überblick über das Leben Jeremias, ein Leben mit viel Widerstand. Und wir schauen uns heute mal an, wie Gott diese erste Begegnung mit ihm gestaltet, wie er mit ihm umgeht und was er ihm sagt. Und ich möchte Ihnen dazu aus Jeremia 1 einige Verse vorlesen. Und wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, lade ich Sie ein, das mitzulesen. Aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 1. Und ich werde ab dem Vers 4 lesen. Jeremia schreibt hier in der Ich-Form. Das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte zu mir, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich wehrte ab. Ach Herr, du mein Gott, ich kann noch nicht reden. Ich bin noch zu jung. Aber der Herr antwortete mir, sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende, und verkünde, was ich dir auftrage. Habe keine Angst vor Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich. Das sage ich, der Herr. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meine Lippen und sagte, ich lege meine Worte in deinen Mund. Von heute an hast du Macht über Völker und Königreiche. Reiße aus und zerstöre, vernichte und verheere, baue auf und pflanze an. Wieder erging das Wort des Herrn an mich und er sagte, was siehst du, Jeremia? Ich antwortete, einen Mandelzweig. Du hast richtig gesehen, sagte der Herr, ich wache darüber, dass geschieht, was ich dir sage. Du aber fasse Mut. Das ist jetzt in Vers 17. Tritt vor sie hin und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage. Erschrick nicht vor ihnen, sonst sorge ich dafür, dass du wirklich vor ihnen erschrecken musst. Ich gebe dir Kraft, damit du dastehst wie eine Festung, wie eine eiserne Säule, wie eine stahlharte Mauer. Das ganze Land wirst du gegen dich haben, die Könige, die Beamten, die Priester und die Männer von Juda. Sie werden gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin bei dir und schütze dich. Das sage ich, der Herr. Soweit diese Zwiesprache zwischen Gott und seinem Propheten, zwischen Jeremia und seinem Herrn. Und Sie haben hier direkt am Anfang festgestellt, dass Gott Jeremia einen besonderen Auftrag geben will. Er sagt, ich habe dich ausgesucht, damit du für mich sprichst. Du sollst mein Prophet sein. Du sollst in die Situation des Volkes hineinsprechen und nicht nur in die des Volkes Israel, sondern auch der Nachbarvölker. Und er gibt ihm direkt zu diesem Auftrag einen Zuspruch und sagt, ich habe meine Hand auf dich gelegt. Er sagt, ich habe dich schon ausgesucht, als du noch gar nicht geboren warst, als du noch im Leib deiner Mutter warst. Und Jeremia stellt hier fest und erlebt das durch diese Ansprache Gottes. Ich bin von Gott erkannt, ganz persönlich. Er kennt mich noch bevor ich geboren war. Da hatte er schon mich kennengelernt, wusste schon um meinen Namen, wusste schon um meinen Lebensweg, den ich zurücklegen würde. Und in diesem Bild, das Gott gebraucht, ich habe meine Hand auf dich gelegt, drückt Gott aus, wie liebevoll er diesen einzelnen Menschen sieht. Mit wie viel Liebe er an einen einzelnen Menschen seines Volkes denkt. Und dass er ihn beanspruchen will für sich, drückt das auch aus. Ich lege meine Hand auf dich, ich möchte dich beanspruchen. Ich möchte, dass dein Leben an meiner Seite geführt wird, unter meiner Regie geführt wird und möchte mit dir einen guten Weg gehen. Ich habe etwas Besonderes mit dir vor. Ich glaube, dass nicht jeder von uns den gleichen Auftrag hat wie Jeremia. Aber ich glaube, das sehen wir auch in den Psalmen, dass Gott jeden Einzelnen von uns, sie als einzelnen Menschen, kennt, noch bevor sie geboren waren. Da hat er schon sie mit Namen gekannt und wusste, wer da ins Leben einsteigen würde. Hat gute Gedanken für sie bereits gehabt, bevor sie geboren wurden. Ganz enorm. Diese Hervorhebung des Auftrags, den Gott für Jeremia hat, dass er sagt, ich habe dich ganz persönlich herausgerufen, der wird im Neuen Testament auf alle Christen übertragen. Dass beispielsweise im Römerbrief Paulus davon spricht, dass Gott, wer ihn wählt, wer gesagt hat, ja, ich bin, möchte gerne in die Hand Gottes einschlagen und gehe mit dir, ich bin Christ geworden, dass für ihn gilt, dass Gott ihn bereits vor seiner Geburt ausgewählt hat, um zu Gott zu gehören. Das ist für uns gar nicht so leicht zu verstehen. Aber Gott sagt für uns, ich habe schon vor deiner Geburt angefangen, dich zu mir zu ziehen. Selbst wenn du den Eindruck hast, du bist aus völlig freiem Entschluss, aus völlig freien Stücken zu Jesus Christus gekommen, um mit ihm zu leben, sagt Gott, und doch stand dahinter, dass ich dich dahin gezogen habe. Das bedeutet auch, dass Gott bei dem, was er in das Leben eines Menschen hineinlegt, auch in ihr Leben hineingelegt hat, auch bei Jeremia, dass sie natürlich die Möglichkeit haben zu sagen, selbst wenn Gott mich vor Geburt kennt und auch einen Auftrag, eine Berufung, eine Wertschätzung für mich hat, dann liegt es trotzdem an mir als Mensch zu sagen, ja, diesen Auftrag nehme ich an. Oder auch für uns alle gesprochen, dieses Angebot Gottes nehme ich an, was Gott mir reicht, was Gott mir entgegenbringt. Das heißt, Gott sagt zu Jeremia, du musst auch mitmachen bei dem, was ich mit dir vorhabe, sonst funktioniert es nicht. Aber wenn du bei meinem Auftrag mitmachst und mir dienst, dann kannst du dir hinterher nicht selber auf die Schulter klopfen und sagen, Jeremia, gut gemacht, hast doch ganz klasse das hinbekommen, sondern dann freust du dich an der Gnade, dass Gott dich an diesen Punkt geführt hat und dich gezogen hat. So sagt das Paulus in Römer 8, wir rufen zum Glauben und die Entscheidung liegt in der Freiheit des Menschen. Aber wenn ein Mensch zu Gott kommt, dann kommt er trotzdem wie ein Berufener, wie jemand, den Gott ausgewählt hat. Und darum liegt das ganze Heil für den Menschen bei Gott und die ganze Gewissheit des Menschen, dass er Kind Gottes sein kann, liegt bei Gott und in seiner Zusage begründet und nicht bei uns. Jetzt schauen wir uns mal an, was Jeremia an diesen Anspruch Gottes, wie er darauf reagiert. Er sagt als erstes, also, das kann nicht sein. Ich kann doch nicht reden und ich bin noch zu jung. Wir nehmen uns zuerst mal dieses, ich bin zu jung. Es ist ja richtig, wenn er als Jugendlicher von Gott angesprochen wird, dass er erstmal sagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie passt so ein großer Auftrag, den Gott sagt, ich will dich zu einem Propheten machen, nicht nur für ein ganzes Volk, sondern auch noch für umliegende Völker. Wie soll das denn zusammenpassen damit, sagt Jeremia, dass ich mal gerade vielleicht 17 Jahre bin? Und dass ich lebe in einer Kultur, in der es der Gepflogenheit entspricht, dass man das Alter ehrt. Ich kann doch nicht als Jugendlicher Leuten ins Gewissen reden, die wesentlich älter sind als ich. Das ist doch völlig unmöglich. Das ist doch ein Auftrag, den kannst du mir gar nicht geben. Das widerspricht doch unserer Kultur. Das ist unüblich. Das heißt, der Einwand, den Jeremia hier bringt, ist so unvernünftig eigentlich nicht. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen müssen, naja, ist so ein Drückeberger, wäre doch jeder andere dankbar, wenn Gott zu ihm so klar redet. Aber ich erlebe das auch, dass wir ähnlich wie Jeremia entgegnen können, ich bin zu jung, wenn Gott uns eine Herausforderung stellt. Vielleicht mal gar nicht so einen riesigen Auftrag wie Jeremia, sondern auch die kleineren Aufträge unseres Lebens. Beispielsweise an euch Jugendliche gerichtet, dass ihr vielleicht manchmal den Eindruck habt, naja, also warum soll ich dieses oder jenes übernehmen, diese oder jene Aufgabe beim Primetime beispielsweise bei unserem Jugendgottesdienst oder auch in der Gesamtgemeinde, weil ihr sagt, da sitzen doch so viele Leute, die können das vielleicht besser. Wenn ich da als 15-Jähriger irgendwie eine größere Aufgabe zugemutet bekomme, hinterher werde ich noch ausgelacht dafür, weil ich das nicht so gut kann. Ich bringe das vielleicht nicht so gut rüber wie jemand, der älter ist als ich, der viel mehr Erfahrung hat. Gibt es da nicht erfahrenere Leute? Werde ich da überhaupt ernst genommen? Das ist erstmal ganz einleuchtend. Und wir schauen uns mal gleich an, wie Gott darauf reagiert. Aber das betrifft ja jetzt nicht nur Kinder oder Jugendliche, die vielleicht sagen, Mensch, das ist mir eine Schulnummer zu groß. Sondern das erleben Sie vielleicht auch, beispielsweise wenn Sie spät in Ihrem Leben erst zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Dass Sie vielleicht sagen, naja, ich habe so das Gefühl, ich bin da nicht so sicher wie andere, die jetzt so schon jahrelange Erfahrung mit der Bibel haben. Ich fühle mich ständig unterqualifiziert, um irgendwas zur Bibel sagen zu können oder etwas von meinem Leben mit Christus teilen zu können. Dafür denke ich immer, ich bin ein bisschen unterqualifiziert. Und auch hier die Frage, die wir darin stellen müssen, ist das berechtigt, so zu denken? Ist es denn Ihr Ziel, müssen wir zurückfragen, ist es Ihr Ziel, dass Sie im Glauben erwachsen werden wollen und dass Sie Vorbild und auch Mentor für andere werden wollen? Oder bleiben Sie letztlich bei einem Gefühl oder einem Vorwand stehen, indem Sie sagen, ich bin doch eigentlich zu jung dafür, ich fühle mich dazu nicht ausreichend zugerüstet? Jetzt schauen wir uns mal Gottes Antwort an. Gott sagt, sage nicht, ich bin zu jung, wenn ich es dir zutraue. Genau sagt er, sag nicht, ich bin zu jung, geh, wohin ich dich sende, verkünde, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich. Das sage ich, der Herr. Das heißt, Gott greift diesen Einwand auf und sagt, also weißt du, ich bitte dich, das nicht voranzustellen, wenn ich dir das zutraue. Wenn ich sage, das kannst du und dazu möchte ich dich bringen, dann versteck dich nicht hinter deiner Angst. Denn das spricht er direkt danach an. Er sagt, du brauchst keine Angst vor Menschen zu haben. Vielleicht steckt das ja oft dahinter, wenn wir sagen, die Aufgabe ist mir zu groß. Die Angst davor, dass wir uns blamieren, die Angst vielleicht vor Menschen. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von der Mutter, die ihren Sohn morgens weckt und sagt, komm, du musst aufwachen, du musst zur Schule. Nein, bitte jetzt steh auf, es ist wirklich Zeit, du musst jetzt zur Schule. Nein, ich will nicht zur Schule, der Hausmeister mag mich nicht, die Schüler hassen mich, keiner der Lehrer mag mich so wirklich. Sagt die Mutter, also jetzt hör mal zu, du bist Direktor der Schule, du musst in die Schule gehen. Die Angst vor Menschen ist nicht immer nur daran geknüpft, welches Alter wir haben. Ich bin zu jung, da sagt Gott, das ist doch, du hast letztlich doch Angst davor, du könntest dich blamieren. Vielleicht hast du auch Angst davor, Gegenwind zu bekommen. Vielleicht hast du auch nur Angst davor, als anmaßend zu wirken, weil du eine Aufgabe übernimmst und vielleicht auch Menschen leiten musst, die älter sind als du selbst. Aber Gott sagt, ich möchte dir diese Angst nehmen, denn ich bin bei dir, sagt Gott, und schütze dich. Und dann wiederholt er nochmal, dass er selbst das sagt. Das sage ich, der Herr. Ich spreche dir das zu, dass du dir etwas zutrauen darfst, wenn ich dir diesen Auftrag gebe. Dann gucken wir uns die zweite Sache an, die Jeremia direkt vorgebracht hat. Ich kann doch nicht reden. Was verbirgt sich hier, wenn jemand sagt, ich kann nicht reden? Vielleicht sagt er damit einfach nur, ich fühle mich darin unsicher. Ich bin das gar nicht geübt. Ich habe das nicht geübt, vor Menschen zu reden. Es gibt Leute, die können das viel besser als ich. Es gibt auch Leute, die können reden wie ein Wasserfall, sozusagen als so eine Art Naturbegabung. Das kann ich gar nicht. Ich habe vielleicht Mühe, die Sachen genau auf den Punkt zu bringen. Ich verhaspel mich leicht dabei. Oder ich habe schon erlebt, dass ich immer wieder missverstanden werde. Dann versuche ich es nochmal zu erklären und die haben es immer noch nicht begriffen. Ich kann einfach nicht reden. Das kann ja sein. Ich habe natürlich auch schon Menschen erlebt, die haben mir gesagt, ja, weißt du, ich kann nicht so gut vor Leuten reden. Und dann haben sie mir 20 Minuten das etwa erklärt, mit vielen, also wirklich interessant erklären können, warum sie nicht gut reden können. Und dann denke ich mir ja, vielleicht ist da auch eigentlich nur, fehlt da nur der Mut, einmal auch vor Menschen hinzutreten und diese Unsicherheit zu ertragen. Oder was auch manchmal sein kann, dass Menschen sagen, also ich kann im geschäftlichen Bereich oder in Themen, wo ich mich gut auskenne, da kann ich wirklich gut drüber reden. Aber so über geistliche Dinge zu reden, das finde ich ganz schwierig. Da weiß ich immer nicht, was ich sagen soll und das klingt so unbeholfen. Ich bin sonst so redegewandt, da habe ich unheimlich viele Möglichkeiten, mich über Fußballergebnisse oder über Ähnliches zu unterhalten oder über Bauvorhaben. Da fühle ich mich auf sicherem Terrain. Und wenn ich über geistliche Dinge reden soll, dann fühle ich mich darin total unbeholfen. Dann schäme ich mich ja meiner eigenen Worte. Und ich denke, dass das tatsächlich sein kann. Aber es ist auch wieder die Frage, und ich glaube auch eine Frage, die Gott hier an Jeremia stellt, ja, willst du dabei stehen bleiben? Willst du das dein Leben lang so haben? Oder möchtest du an dieser Stelle weiterkommen? Möchtest du dich an dieser Stelle auch weiterentwickeln? Möchtest du eine Sprachfähigkeit in geistlichen Dingen erlernen? Wenn du es willst und es mit Gott anpackst, glaube ich nicht, dass es dir verschlossen bleiben wird. Auch geistliche Dinge, beispielsweise in der Familie, klären zu können, beten zu können, für die Familie sie segnen zu können und Ähnliches. Jetzt schauen wir uns mal Gottes Antwort an, wie sie aussieht. Gottes Antwort, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und hier geschieht noch etwas. Es ist nicht nur eine Antwort Gottes, die Jeremia hört, sondern Gott berührt die Lippen von Jeremia. Da streckte der Herr seine Hand aus, berührte meine Lippen und sagte, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und das ist auch wieder ein zeichenhaftes Handeln Gottes an Jeremia. Und ich will das auch mal übertragen, wenn Sie sich vielleicht in der einen oder anderen Situation wiedergefunden haben, in diesem, ich bin zu jung oder ich kann nicht reden, wie Gott hier, was Gott zusagt, was Gott vielleicht auch heute Morgen in Ihre Situation oder in deine Situation hineinspricht. Zunächst einmal dieses Berühren der Lippen. Das bedeutet, ich reinige deine Lippen. Ich reinige deine Lippen von dem, was dir zu schnell über die Lippen kommt. Vielleicht haben Sie das schon erlebt und das war sicherlich auch etwas, was Jeremia kannte. dass sie sagen, ups, da ist mir jetzt mal was rausgerutscht. Vielleicht in Wut, in Ärger oder auch einfach, weil sie einen Moment lang nicht so genau aufgepasst haben, was sie da eigentlich sagen. Und dass sie so das Gefühl haben, naja, also mir kann das auch leicht passieren, dass ich Sachen sage, die sind vielleicht verletzend. Die sind für andere nicht gut. Oder ich habe ein Geheimnis ausgeplaudert, was ich eigentlich für mich behalten sollte. Und das war so schnell passiert. Und darin erleben wir dann eine Unsicherheit, dass sie, die auch Jeremia hatte, wenn er sagt, jetzt soll ich Gottes Worte weitergeben. Und ich weiß, dass bei mir auch so viel Müll aus dem Mund herauskommt. Und in diese Situation hinein sagt Gott in dieser Berührung der Lippen, ich reinige deine Lippen von dem, was da auch an Schlechtem durch deinen Mund kommt. Und ich denke, wir erleben das an mehreren Stellen im Alten Testament, aber auch beim Propheten Jesaja beispielsweise, dass Gott das ähnlich macht. Als Jesaja sagt, ich habe selber unreine Lippen, so drückt er das aus, und mein ganzes Volk ist auch davon betroffen, dass wir letztlich nicht nur wohltuende und heilsame Worte sagen, sondern auch viel Verletzendes sagen. Und darum drückt Gott hier aus, wie er einen Menschen befähigt, auch sein Sprachrohr zu sein, indem er die Lippen reinigt und auch das Leben reinigt von dem Falschen und von dieser Ungerechtigkeit und dem, was uns so schnell über die Lippen kommt. Und ich denke, dass das auch ein Gebetsanliegen sein kann. Das ist sicherlich nicht so zu verstehen gewesen, dass ab diesem Zeitpunkt Jeremia nur noch Dinge geredet hat, die heilsam und gut waren. Er wurde durch diese Handlung nicht vollkommen. Aber es ist ein Signal Gottes, dass er das für uns ermöglicht, wenn wir das von ihm erbitten, auch das, was wir sagen, zu reinigen und zu klären und Schlechtes auszuräumen und uns zu helfen, ja, vielleicht auch Dinge wieder gut zu machen, die wir geredet haben und die unnütz waren. Und wir erleben gleichzeitig bei diesem Reden Gottes, wie wir das uns vorstellen können, dass Menschen Autoren der Bibel werden. Wenn Gott sagt, ich berühre deine Lippen und ich lege dann meine Worte in deinen Mund, dann haben wir hier ein Beispiel dafür, wie ist eigentlich die Bibel entstanden und wie kann das sein, dass wir sie heute aufschlagen und sie als Gottes Wort lesen können. Das hat damit zu tun, dass Menschen wie Jeremia von Gott Worte in den Mund gelegt bekommen haben und sie dann auch, wie Jeremia beispielsweise, sie haben aufschreiben lassen, sie zusammengefasst haben. Und Gott hat den Stil, die Persönlichkeit Jeremias nicht dabei unterdrückt, sondern er hat es in seinen Worten sagen können. Aber Gott hat seine Lippen davon gereinigt, dass er da Unnützes sagt und aufschreibt. Und dann ging, jetzt für das Alte Testament beispielsweise gesprochen, das gilt aber auch für das Neue Testament, gingen diese Schriften nochmal einen reinigenden Prozess, dass sie Anerkennung finden mussten vom gesamten Volk Gottes. So ist das auch mit den Schriften des Neuen Testamentes passiert. Aber wir stehen hier an dem entscheidenden Punkt, wie kam es überhaupt dazu, dass Gottes Wort in menschlichen Worten ausgedrückt in der Bibel zu finden ist. Und dann sagt Gott, ich lege meine Macht und meine Weisheit und meine Gedanken in deine Worte. Sie haben das vorhin schon gehört. Von heute an hast du Macht über Völker und Königreiche. Das ist eine große Verheißung. Die bezieht sich nicht darauf, dass Jeremia jetzt König wird über andere Völker, sondern auch nicht darin, dass er jetzt mächtig wird, sondern es bezieht sich darauf, dass Jeremia im Leiden durchhalten wird und auch gegen Widerstände durchhalten wird und das Wort Gottes ausrichten wird. Also nicht darin, dass du alle besiegst, sondern indem du durch Leiden gehst und an Gott festhältst. Darin zeigt sich diese Macht. Und gleichzeitig sagt Gott zu ihm, und das erschreckt uns vielleicht, reiße aus und zerstöre, vernichte und verheere, baue auf und pflanze an. Vielleicht denken Sie auch, also reiße aus und zerstöre, das klingt für uns erstmal so, kann das Gott überhaupt sagen und verlangen? Ist das überhaupt gut? Wir hören dann viel lieber das Nächste, baue an und pflanze an. Aber ich glaube, dass hier zum Ausdruck kommt, dass Gott in diesem Prozess der Reinigung seines Volkes zur damaligen Zeit, zu Jeremias Zeit, dass er zunächst auch manches Alte ausreißen muss und Menschen eine Warnung geben muss, lebt nicht so weiter, sondern haltet euch an Gottes Wort. Besinnt euch neu darauf, was Gott euch geschenkt hat. Und dann muss Altes, Schlechtes, auch Sünde aus dem Leben ausgerissen werden. Und sie muss besiegt werden, richtig weg aus dem Leben, mitsamt der Wurzel ausgerissen werden. Und erst dann kann neu angepflanzt werden. Dann erst kann neu aufgebaut werden. Zunächst muss das Alte hinaus, bevor es zum Wachstum im Glauben kommen kann. Und dann kann aufgebaut und gepflanzt werden. Und dann sagt Gott mit einem Bildwort, ich garantiere für dein Wort. Sie denken jetzt vielleicht, es müsste eigentlich heißen, ich garantiere für mein Wort, sagt Gott. Aber an dieser Stelle sagt Gott, in dieser Auftragslage, in die Jeremia hineingestellt ist, sagt Gott, ich garantiere für das, was du sagst. Und er gibt ihm dafür ein Bild. Daran sehen wir, wie kreativ Gott ist, dass er auch gerade die Propheten oft beschenkt mit Bildern und sagt, schau dir das mal an und ich gebe dir eine Deutung dazu. Und dann wirst du daran immer wieder, wenn du diesem Phänomen begegnest, dann wirst du dich daran erinnern, was ich dir zugesagt habe. Und so sagt er ihm dieses Bild von einem Mandelzweig. In unseren deutschen Übersetzungen können wir das schlecht nachvollziehen, weil unsere Worte da nicht verwandt sind. Deshalb haben manche Übersetzungen dann nicht einen Mandelzweig genommen, sondern einen Wacholderzweig. Denn es ist so, dass im Hebräischen dieses Wort für Mandelzweig einen Anklang hat zu dem Wort wachen. Ich wache. Und so wie man in Israel den Mandelbaum als erstes blühen sieht, so haben die Leute dann damals gesagt, naja, der hat über den Winter nur so ganz leicht geschlafen. Und dann ist er sofort wieder da. Wenn es wärmer wird, dann ist er sofort da. So als hätte er die ganze Zeit über auf der Lauer gelegen. Wann wird es endlich Frühling und dann komme ich. Und so sagt Gott, wache ich über mein Wort. Und ich wache darüber, dass das, was du Jeremia sagst, dass das auch eintrifft. Darüber wache ich. Und im Hebräischen ist das sozusagen auch wortverwandt, beziehungsweise klingt ganz ähnlich, sodass Jeremia jetzt immer, wenn er einen Mandelzweig sah, einen Mandelbaum sah, konnte er sich daran erinnern, dass Gott ihm da eine Zusage gegeben hat. Denn er erlebte ja viele Widerstände, viele Menschen, die ihm sagten, das kann doch nicht sein, was du von Gott her sagst. Und er sagt, ich habe diese Zusage von Gott erhalten, die mich stark macht. Und wir können das im Neuen Testament als Verheißung für die Jünger Jesu hören in Lukas 10, Vers 16 in ganz ähnlichen Worten. Wer euch hört, sagt Jesus, der hört mich. Und ich glaube, dass das in diese spezielle Auftragssituation hineingesprochen ist, dass Gott einen Auftrag gibt und sagt, das sollst du verkünden, das sollst du sagen. Sage den Menschen mein Friedensangebot, aber sage ihnen auch die Warnung des Gerichtes Gottes. Und damit sind wir beim Nächsten, was hier zum Ausdruck kommt, dass Gott sagt, du wirst eine unangenehme Aufgabe haben. Er sagt dir, alle Leute werden auch gegen dich sein. Ich muss strafen und muss richten, sagt Gott. Und wenn du das verschweigst, dass ich auch ein richtender Gott bin und mein Volk zurechtbringen muss, und neutestamentlich gesprochen, wenn wir verschweigen, dass Gott ein Gericht ankündigt über alle Menschen, dann machen wir uns schuldig. Und so sagt Gott zu Jeremia, nicht jeder meiner Aufträge ist gleich schön. Und der Auftrag, den ich speziell für dich habe, die Lebenssituation, in die du hineingestellt bist, das ist nicht nur einfach. das wird sogar ziemlich schwer werden. Und du wirst manches sagen müssen, das vielleicht dir selber auch nicht so gefällt, was dir nicht so passt. Du würdest vielleicht gerne eine leichtere Aufgabe haben, einen leichteren Job. Aber ich habe dich dazu ausgesucht, in dieser schwierigen Zeit meine Worte zu sagen. Und dann zuletzt kommt hier zum Ausdruck, dass Gott sagt, ich werde dich aber stark machen. Ich werde dich stark machen, dass du nicht zu bezwingen bist. Er sagt dies mit diesem Bild von der Mauer, dass Jeremia wie eine Mauer ist. Und das ist jetzt nicht so gemeint, dass er so eine Art Pokerface aufzieht und sagt, mich berührt das alles gar nicht. Denn das hätte zu seiner Persönlichkeit überhaupt nicht gepasst. Sondern Jeremia ist ein sehr empfindsamer Mann und redet dann ja auch viel über die Empfindungen, die er hat und auch die Ängste und Sorgen, die er hat. Aber hier ist dieses Bildwort von Gott gegeben, um deutlich zu machen, ich weiß um deine Seele und ich weiß darum, dass du gegen viel Widerstand arbeiten wirst. Aber ich umgebe dich mit einer schützenden Mauer. Ich schütze dich und ich helfe dir. Ich bin bei dir. Und dann betont Gott das wieder, das sage ich, der Herr. Um ihn deutlich zu machen, darauf kannst du dich verlassen. Du gehst durch Feindschaft und durch Leid, aber es wird dich nicht bezwingen. Es wird dich niemals umkippen lassen. Ich las jetzt ein Buch, was eine Nordkoreanerin geschrieben hat, die aus politischen Gründen in einem Arbeitslager in Nordkorea war und die dann erzählte, dass sie beobachtete, wie mit ihr inhaftierte Christen sich verhielten. Und sie sagte, ich konnte mir überhaupt nicht erklären, warum diese Menschen dem Christentum, dem Glauben an einen lebendigen Gott nicht abschwörten. Sie schreibt dann, das wäre doch so einfach gewesen. Wurde ihnen wöchentlich eine Gelegenheit gegeben, Gott abzuschwören. Und einfach nur zu sagen, der Einzige, an den ich glaube, ist Kim Il-sung. Und sie beschreibt dann, wie sie das beeindruckt hat, dass diese Christen dieses Leid ertragen konnten und trotzdem noch singen konnten. Oder dass sie erlebte, wie ein anderer Christ in Gefahr kam, in eine Maschine hineingezogen wurden und die anderen ihn unter Lebensgefahr, sogar einzelne starben dabei, ihn retteten aus dieser Situation. Und sie sagte, das war für mich unverständlich und es war für sie ein Impuls, der bedeutet, dass sie später zum Glauben selber an Jesus Christus kam. Und ich glaube auch, dass das eigentlich unerklärlich ist, dass Menschen an Gott festhalten, wenn es durch so viel Feindschaft und Leid geht. Aber wir sehen hier, wie sich diese Zusage nicht nur auf Jeremias Leben bezieht, sondern auch auf Menschen, die mit Gott unterwegs sind, wie diese Christen in Nordkorea. Sie werden gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin bei dir und schütze dich. Das sage ich, der Herr. Diese Zusage, dass Gott bei uns ist, das gilt auch, wenn Sie jetzt vielleicht an Ihren Auftrag gedacht haben oder eine Herausforderung, die du selbst hast und in der du stehst und denkst, na, das ist mir eigentlich so ein bisschen eine Schuhnummer zu groß, ein bisschen zu schwer, ich bin da so unsicher in dieser Sache, dass Gott auch zu dir sagt, diese Schwierigkeiten werden dich nicht bezwingen. Und die Zusage, die wir auch im Neuen Testament haben, dass Jesus sagt, ich bin bei dir. Ich gehe mit dir durch diese Situation hindurch und durch die Herausforderungen und ich schütze dich und helfe dir. Das sage ich, der Herr. Amen. Wir wollen mit einem Lied auf die Predigt antworten. Ein Lied, das ausdrückt, dass wir bei Gott das bekommen, was wir wirklich für unser Leben brauchen. Herr, du gibst uns Hoffnung, heißt dieses Lied. Thank you. bitte Sie zum Segen aufzustehen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Amen.